Literaturhaus Bremen, der Podcast. Der Podcast heute mit Silke Behl und mit Professor Antje Boetius. Und der Titel Professor ist in diesem Falle wichtig, weil er schon mal anzeigt, dass wir heute im Grenzbereich von Literatur und Wissenschaft unterwegs sind. Antje Boetius ist Direktorin eines weltberühmten Instituts, kann man wirklich so sagen, Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Darauf können wir auch ganz besonders stolz sein hier in Bremen. Ganz weit vorne in der Klima- und Umweltforschung, aber auch durchaus bewandert in Sachen Literatur. Und wie das alles funktioniert, das wollen wir heute besprechen. Antje, vielen lieben Dank, dass du Zeit hast. Du hast einen so vollen Terminkalender. Ich glaube, ich habe dich eben noch am Telefon gehört, dass du schon für 2030 irgendwie Projekte in der Mache hast. Also danke, dass du heute da bist.
Ja, sehr gerne. Schön hier bei euch im Literaturhaus.
Ja, das wird alles noch viel schöner, weil Bremen ist ja City of Literature inzwischen. Darüber reden wir nachher auch. Aber jetzt wollen wir mal über deine Geschichte mit der Literatur sprechen. Kommunikation ist dir immer ganz besonders wichtig. Das war auch schon bei deiner Vorgängerin, Frau Lochte, so, dass Kommunikation einfach bei euch zum Geschäft gehört. Warum ist das so?
Weil wir ja immer noch in Bereichen der Erde und eben vor allen Dingen Ozean und in Polarregionen unterwegs sind, wo wir Menschen eigentlich nicht sein können, wo wir fast nichts wissen, wo wir wirklich noch völlig fremdes Leben entdecken. Und darüber muss gesprochen werden. Das gehört zum Geschäft, zur Historie, zur Entwicklung auch der Meeres- und Polarforschung. Die alten, berühmten Polarforscher, die Expeditionsleiter, die hatten immer Künstler, Maler dabei. Die haben direkt von Bord Bücher geschrieben, die dann Bestseller geworden sind bei den Leuten, wo sie einfach aufgeschrieben haben, was sie sehen, was sie forschen, wie Forschung geht. Und heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Wir sind da, wo sonst keiner sein kann. Also müssen wir Bilder bei anderen Menschen im Kopf erzeugen, wo nichts ist in Bezug auf die Tiefsee oder die Polarregionen.
Genau, da sind wir schon mitten im Thema. Also jetzt kommt der erste größere Themenkomplex. Du bist wissenschaftliche Beraterin gewesen, unter anderem bei einem großen Filmprojekt. Und zwar eines Romans, den fast, ich glaube, Millionen gelesen haben, Franz Schätzings, Der Schwarm. Das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, die damit zusammenfällt. Jetzt machst du so ein bisschen, vielleicht doch nicht, ne? Aber ich glaube, das hat schon also ein paar Jahre auch Energien gebunden bei dir. Warum hast du dich dazu entschlossen, da in die wissenschaftliche Beratung zu gehen?
Das passte zu der Zeit, als ich gefragt worden bin, genau in eine Idee für die Verbesserung auch von Wissenschaftskommunikation, die Verbreiterung von dem, was Wissenschaft ist. Wir haben da viel drüber gesprochen, dass auch wenn manche Menschen unsere Themen schwierig finden, doch jeder sich eindenken kann in die Frage, wie geht Forschung? Und wann ist manchmal Forschen so wichtig für uns alle? Nicht nur, weil irgendwas Tolles, Neues, Praktisches entdeckt wird, sondern weil Forschung auch einfach da sein kann, dafür der Gesellschaft Risiken aufzuzeigen, vor Katastrophen zu warnen. Und in Frank Schätzings Thriller ist es ja eben so, dass diese Rolle der Forschung, die entdecken was, sie haben lauter Spuren, aber die Spuren passen nicht zusammen. Es gibt Hypothesen, manche Forscher liegen falsch, andere richtig. Und dieses Drama, dass man etwas anrollen sieht und die Welt hört nicht zu, alle schauen weg, das ist eben in dem Schwarmbuch von Frank Schätzing stark verankert und es musste sozusagen nochmal, es ist ja glaube ich 2011 veröffentlicht worden, es musste eben nochmal insofern in die Moderne übertragen werden, als sich viele der Probleme nochmal verändert und vor allen Dingen verschärft haben.
Frank Schätzing hat sich ja selber auch sehr wissenschaftlich auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema. Warum brauchte es dann noch eine Meeresforscherin?
Also im Buch, das stimmt, ich war damals in Amerika. Meine Rolle kommt nicht im Buch vor, aber so ein bisschen die der Molekularbiologin, die fremdes Leben entdeckt. Wir hatten in Deutschland wirklich, ich würde mal sagen, 20 Jahre lang weltweit führend über das Leben in der Tiefsee in Gashydraten, in gefrorenem Methan gearbeitet. Und Frank Schätzing hatte so eine Recherche gemacht, der war vor allen Dingen beim Geomar, hat mit vielen Leuten gesprochen, Gerd Bormann, der hier auch Professor an der Uni Bremen ist und vielen anderen. Und als ich dann wiederkam, war dieses Thema gesetzt, als ein Buch draußen war. Es war ein Bestseller. Es haben alle Leute wussten Bescheid. Wir hatten hier vorne vor dem Theater in Bremen, hatten wir so Stadt der Wissenschaft, Prof spricht zum Volk und was. Und da habe ich dann einen Vortrag über meine Forschung zu Gashydraten gemacht und alle Kinder, alle Leute wussten genau Bescheid, weil sie das Buch gelesen hatten. Für den Film ist es aber ja was anderes. Bei einem Film muss man die Sprache nochmal in Bilder umsetzen, viel mehr. Und die Dialoge sehr beschränken, sehr einengen auf kurze, schnellen Austausch. Austausch zwischen Charakteren. Und die Produzenten hatten sich ja vorgenommen, den Film viel mehr so auf Diversität und vieles mehr, also nochmal umzudenken. Ne? Es sind eben junge Leute, die Entdeckungen machen, die Rollen wurden verändert. Mein Auftrag war eigentlich nur, deswegen war es auch nicht so anstrengend, zu sagen, wie geht Forschung, was ist der Prozess und wie reden zum Beispiel junge Doktoranden mit ältlichen Institutsleiterinnen oder was für Konflikte gibt es in der Forschung, wenn jemand eine wilde Hypothese hat und alle glauben es nicht. Ich hatte also mehr so Reality-Check-Aufgaben und nicht irgendwas groß. Ich habe ja nicht das Drehbuch geschrieben oder irgendwelche Entscheidungen getroffen. Ich habe nur einfach gesagt, okay, hier seid ihr draußen aus der Wissenschaft und hier trifft's genau den Ton oder das Ambiente auf dem Forschungsschiff. Das war die Aufgabe.
Ja, der Reality-Check praktisch. Also das Drehbuch ist ein bisschen kritisiert worden. Ansonsten ist der Film ja gut durchgelaufen. Drehbuch wurde ein bisschen kritisiert. Ich glaube, wegen der privaten Geschichten, wegen des Plots, also wo es dann um verschiedene Paare und sowas ging. Aber ich habe mir auch gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Hauptsache, es trifft den Mainstream vielleicht und die Leute, die sich noch gar nicht für so ein Thema interessiert haben, aber über so einen Plot, der vielleicht auch ein bisschen schwülstig sein kann, dann an so ein Thema rangeführt wird?
Diese Serie ist ja unfassbar viel geguckt worden und zwar vor allen Dingen eben linear, also im Streaming, ne? Kaum jemand, stimmt auch nicht, die hatte auch eine hohe Einschaltquote gehabt, so tatortmäßig, aber vor allen Dingen, und sie wird immer noch geguckt, und sie ist ja auch in andere Länder verkauft worden, also es war schon ein Erfolg. Wo ich eigentlich mehr Arbeit reingesteckt habe oder mindestens so viel, ist eher die Begleitung mit Documentaries darum herum, weil die meisten Leute sich damals auch, wie als Frank das Buch rausgebracht hat, gefragt haben, was davon ist jetzt wahr und was davon ist Fiktion? Was haben wir schon entdeckt in Bezug auf kommunizierende Einzeller? Und was ist schlichtweg erfunden und ist nie möglich auf unserem Planeten Erde. Und dafür haben wir noch eine Documentary-Serie gemacht und auch viel so kleine Filmchen, die man dann gucken konnte. Das macht natürlich unfassbar viel Freude, wenn man als Wissenschaftler eben erstaunen kann, weil die Leute, wenn sie raten müssen, was gibt die Natur her und was ist erfunden, ist es gar nicht so einfach, weil wir so wenig verstehen über das Leben im Meer und weil so viele neue Entdeckungen sind. Und dann kam ja noch das Besondere, dass auch Dinge, wie immer, wenn man sich mit etwas intensiv beschäftigt, plötzlich waren sozusagen so Gruselelemente oder die fiktiven Elemente sind Realität geworden, wie die Wale, die Boote angreifen. Ne? Über die müssen wir immer noch nachdenken, weil es Orcas sind, die eben immer noch Boote angreifen. Oder die totale Verschleimung des Marmara-Meers, wer das mal nachgucken will, kann sich das mal angucken. Also so Schleimwesen sind ja sozusagen zentral, die Irr. Aber dann auf einmal waren so Meldungen wie, kein Schiff kann mehr ein- und auslaufen, weil alle Schiffe stecken bleiben im Marmara-Meer-Schleim und so. Also, lauter so Sachen sind passiert. Das war schon irre zu merken auch, wo verstehen Leute, was erfunden ist und wo schätzen sie es ganz falsch ein.
Das finde ich ganz interessant, dass quasi die Dokumentationen, die wissenschaftliche Expertise, die ihr oder du einbringen konntest, quasi ein Beifang ist einer Literaturverfilmung.
Ja, das hat für viele auch die Faszination ausgemacht, sich dann eindenken zu können. Und genau das ist ja eben das Wichtige und das ist auch so typisch für unsere Fähigkeit als Menschen eben durchs Lesen, überhaupt uns in fremde Welten hineinzuversetzen. Und ich sag ehrlich, also ich wäre jetzt heute keine Meeresforscherin, hätte ich nicht Jules Verne gelesen. Und manchmal sind wir da ein bisschen künstlich in dieser Frage, wo kommen jetzt unsere Bilder her? Man muss nicht sein Bild vom Ozean unbedingt aus dem Biologieunterricht oder aus dem Chemiestudium erzeugen. Man kann das auch erstmal füllen, den Kopf und die Neugierde und alles und dann immer noch Wissenschaftlerin werden, wenn man es eben übers Lesen tut. Hauptsache, man kann sich was vorstellen unter einem Raum oder einem Prozess, den man selber bearbeiten und entdecken will.
Dafür hast du ja viele tolle Bilder auch erfunden, ne? Muss man sagen, kommen wir vielleicht mal jetzt auf ein anderes Buch zu sprechen, was du zusammen mit deinem Vater Henning Boetius geschrieben hast, über die Tiefsee, das dunkle Paradies. Und es ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden, dass du eigentlich ja dich sozusagen mit ganz kleinen Lebewesen, mit den kleinsten der Kleinen befasst, mit Einzellern. Also das irgendwie spannend zu machen und zu erzählen, dafür muss man ja auch schon selber Bilder kreieren. Kannst du mal ein bisschen was über dieses Tiefseebuch erzählen?
Mein Vater Henning Boetius, der vor wenigen Jahren verstorben ist, ist ja Schriftsteller, sein Großteil seines Lebens gewesen. Er hat Romane geschrieben, Kriminalromane, aber auch, das waren mir eigentlich die liebsten Bücher, Biografien über verkannte Künstler, Schriftsteller, aber immer auch waren Teil Reisen und Entdeckungen dabei. Als Kinder haben wir von meinem Vater schon gelernt, wie wichtig Fantasie und Geschichten erzählen ist. Und Vater hatte dann irgendwann mal die Idee und sein Verlag Random House hat es auch empfohlen, dass wir zusammen mal was erarbeiten, eine Art Lesebuch. Und Lesebuch war hier so gemeint, nicht wirklich ein Sachbuch. Also mein Vater hat unter Pseudonym auch Sachbücher geschrieben, zum Beispiel zu Wasserstoff als Energiequelle oder Radioaktivität. Die Idee war, dass wir wirklich aus dieser Perspektive Wissenschaft und Literatur, Kunst, ein Lesebuch schaffen, wo man irgendwo mitten im Buch anfangen kann, ein Stück lesen, dann wieder zurück und vorblättern, um so in den tiefen Ozean einzutauchen. Das haben wir auch so gemacht. Also wir haben auch die Rollen gewechselt. Er war ja immer ein begeisterter Laien-Naturwissenschaftler, muss man sagen, und hat dann ganze Teile der Physik des Ozeans geschrieben. Und ich durfte mithelfen, auch so eine fiktive Geschichte einer Reise. Was wäre, wenn das Wasser auslaufen würde und das Meer trockengelegt wäre? Was wäre dann? Wie könnte man da drin reisen? Oder ich hatte auch ein Gedicht übersetzt, was mir sehr am Herzen liegt. Also wir haben dann so ein bisschen gespielt damit, dass man natürlich aus der einen oder anderen Rolle, Autor und Wissenschaftlerin, auch in die Rolle des anderen tauchen kann.
Ich fand das total interessant. Das hat mir auch sofort eingeleuchtet, was du da mitgebracht hast, schon aus deiner Kindheit. Diese Verbindung von Fantasie und wirklich knallharter Naturwissenschaft, was dein Vater ja auch immer mit belebt hat. Aber ich komme noch mal auf die Einzeller zurück und auf die Bilder, die er da gefunden hat. Das finde ich so rasend. Also man muss den Menschen ja irgendwie klar machen, was ist eigentlich die Tiefsee und was sind die Meere, welche Bedeutung haben wir für sie. Die meisten kennen das, wenn sie jetzt in die Sommerferien fahren. Man sitzt am Strand und guckt aufs Wasser, aber man hat ja überhaupt gar keine, oder die meisten Menschen haben gar keine Vorstellung davon, über welche Dimensionen wir reden. Und dafür findest du Bilder. Fallen dir da jetzt spontan welche ein?
Ja, also die fantastischen Einzeller, mit denen wir arbeiten und forschen hier in Bremen, sind ja ganz ungewöhnliche Typen von Einzellern, die wir wirklich nicht so einfach bei uns im Labor wachsen lassen können. Wir haben eine große Sammlung hier. Wir sind auch eigentlich das einzige Labor auf der Erde, was von der Vielfalt dieser Mikroorganismen, die Gas fressen oder Öl fressen, haben wir aus den meisten Weltmeeren Proben und können mit denen arbeiten. Die wachsen nicht so in Reinkultur. Man hat nicht eine sogenannte Agarplatte, wo man dann Kolonien drauf hat und all solche Sachen, sondern wir haben Matschepampe aus dem Meer, Tiefseeboden, und reichern die an und schaffen es dann ganz langsam, weil die sich nur sehr selten verdoppeln, so alle paar Monate einmal, können wir die verdünnen und wieder wachsen lassen, verdünnen, wieder wachsen lassen. Und so über Jahre haben wir dann eine guten Reinheitsgrad und können erforschen, wie diese Mikroorganismen Energie erzeugen und teilen. Das ist eine sogenannte Symbiose, also zwei völlig verschiedene Arten aus zwei verschiedenen Domänen des Lebens, die zusammen einen Stoffwechselweg machen, die für uns entscheidend ist, nämlich ohne Sauerstoff, Methan, das Treibhausgas Methan oder aber auch andere Kohlenwasserstoffe in Energie und CO2 umzuwandeln, und damit säubern sie die Meere in einem Fort und halten das Methan unter Kontrolle, was, wenn es in die Atmosphäre gelangen würde, unseren Planeten ganz verändern würde. Wir könnten hier nicht leben, wenn diese Mikroorganismen nicht da wären, im Meeresboden und ihren Job machen würden.
Wir könnten wahrscheinlich gar keinen einzigen Atemzug machen.
Es wäre viel zu heiß. Also wenn dieses ganze Methan, was aus Faulgas erzeugt wird, in der Atmosphäre wäre, dann wäre es ein völlig anderer Planet. Und das ist so merkwürdig und so bezaubernd, sich vorzustellen, dass wir Menschen in so einem Netzwerk des Lebens leben und gar nicht so recht wissen, wie es uns zusammenhält. Aber das funktioniert alles. Und ich glaube, für Einzeller ist das immer noch der große Schritt, der wichtig ist, weil wir immer reden davon, es gibt irgendwelche Viren, die uns platt machen, wir kriegen Entzündungen von Bakterien, die im Gewebe sind, und wir denken immer an Krankheitserreger bei Bakterien, aber wir vergessen, dass die meisten dieser Einzeller eigentlich die Erde zusammenhalten und überhaupt die Erde belebbar machen und bewohnbar, in so wie wir Menschen es brauchen.
Mir fällt noch ein anderes Bild ein, was ich mitgenommen habe jetzt aus der Lektüre und aus der Vorbereitung. Bei irgendeiner Veranstaltung hast du den Leuten mal versucht nahezubringen, was eigentlich dieser Meeresraum ist, und hast gesagt, stellen Sie sich vor oder stellt euch vor, alle Menschen würden gleichzeitig ins Wasser springen und auch alle Dinge, die Menschen geschaffen haben, würden im Wasser landen, dann wäre der Meeresspiegel wie stark angestiegen?
Praktisch nicht messbar.
Das ist ein Bild, das teilt sich ja sofort mit. Wie kommt man auf solche Bilder und was muss man alles errechnen? Es ist ja schon Fantasie und auch praktisch ein literarisches Verfahren, so ein Brühwürfelwissen zu kreieren.
Ja, ich rechne oft Dinge aus, damit man sie so skalieren kann, damit man überhaupt ein Gefühl davon kriegt, was der Ozean ist. Meine Lieblingszahl ist, dass 90% des belebten Raums der Erde Tiefsee ist. Und da denkt man jetzt erstmal, hä, was hat die gerade gesagt? 90% des belebten Raums? Und dann fängt man an zu überlegen, wieso, da sind die Kontinente, da sind die Bäume mit Vögeln und Insekten, die fliegen ja auch mal ganz hoch. Aber wenn man das alles zusammenrechnet und das vergleicht mit der Größe des Ozeans, also 70% der Erdoberfläche mal der Durchschnittstiefe der Meere, das ist 3,8 Kilometer. Und dann am Meeresboden geht es ja nochmal oft einen Kilometer tief runter in den Meeresboden hinein, in den Schlamm hinein und da lebt es auch noch überall. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann weiß man, wir drängeln uns alle mit den Vögeln und Insekten auf 10% und 90% ist ozeanisches Leben, also ist eigentlich Planet Erde Planet Ozean.
Planet Ozean ist auch ein gutes Stichwort. Also dieses poetische Wissen auch um diesen Raum finde ich interessant, weil es ist ja zunächst mal nicht sichtbar für uns. Wir sehen eine glatte Oberfläche, wenn wir am Meer sind und alles, was da drunter ist oder was da drin ist, das bemerken wir gar nicht. Das sehen wir auch nur in den allerseltensten Fällen. Und du hast eben schon erwähnt, wie stark Schriftsteller inspiriert waren von diesem Lebensraum. Jules Verne ist ja nur einer von ganz vielen. Und es gibt auch ganz viele, die sich die Literatur so eigen gemacht haben, um Wissen über diesen Lebensraum zu verbreiten. Ich denke jetzt nur an die Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Mann-Borghese, oder an Nico Gelbke, der den Mare Verlag gegründet hat und Mare die Zeitschrift. Siehst du dich in dieser Tradition?
Sagen wir mal so, Sprache und das Einfühlungsvermögen und auch die Empathie für die Meere und den Ozean ist natürlich ein ganz wichtiger Teil meiner Methode, Forschung und auch meiner Kommunikation. Mein Output, also das, was ich sozusagen aus all dem, was ich erforsche oder was ich leiste, mache, ist aber, ich setze mich seltenst hin und schreibe was. Also ich schreibe ab und zu mal kleine Commentaries für Zeitungen, ich schreibe wissenschaftliche Publikationen, aber ich schreibe keine Bücher. Ich kriege zwar ganz oft Angebote, soll mal da ein Buch und da ein Sachbuch und da mit Ghostwriter und da eine Biografie, aber das ist so ein intensives Arbeiten, was zu schreiben. Und ich habe eben dadurch, dass mein Vater Schriftsteller war, auch meine Mutter Germanistik studiert hat, hätte ich einen Qualitätsanspruch an das, was ich da liefern muss, und das könnte ich nicht mit meinem Leben vereinbaren. Ich sehe mich also nicht in einer Tradition von Erzählerinnen und Erzählern, die als Schriftsteller oder Künstler oder auch juristisch gearbeitet haben. Wenn ich mich in einer Tradition sehe, dann ist es vielleicht in der von Alexander von Humboldt, der als Beobachter von Landschaften und von Prozessen in der Landschaft gesagt hat, wir als Beobachter, als Menschen, wir können besonders dann gut erforschen, was eigentlich los ist, wenn wir uns in eine Beziehung zur Landschaft setzen. Und das ist uns allen gegeben. Und gerade die merkwürdigsten, entferntesten und unbekanntesten Landschaften erzeugen Gefühle bei uns Menschen. Darüber hat er viel geschrieben. Und mir geht es so, wenn ich unter Wasser bin, wenn ich abtauche zum Meeresboden, einen Seeberg zum ersten Mal kartiere, wenn ich da bin, wo ich so gerne bin, und selbst also Landschaftsentdeckerin bin, dann fühle ich mich eigentlich ein bisschen in der Humboldtschen Tradition.
Ja, das kannst du auch durchaus für dich beanspruchen, weil auch Humboldt war sehr wichtig, seine Zeitgenossen zu informieren, in Kenntnis zu setzen über Absolut. Das, was er entdeckt hat. Ne?
Ich bin immer so begeistert von dieser Geschichte, seiner Perspektive auf Wissenschaftskommunikation. Er hat als Entdecker und Forscher beschlossen, dass Wissen unter die Leute gebracht werden muss. Und zu der Zeit, wo er gelehrt hat, waren Frauen verboten. Also Frauen durften nicht studieren. Frauen durften nicht zur Universität gehen, noch nicht mal als Zuhörerin. Was hat er gemacht? Er hat Theater angemietet und genutzt in Berlin und hat seine Vorträge zum Erdsystem, zur Entdeckung von Südamerika oder zu seinen Reisen sonst wo auf Vulkane, damit ist er ins Theater gegangen, hat sich auf die Bühne gestellt, weil dort durften Frauen sein, und hat gesagt, alle müssen das wissen, jeder muss das verstehen. Und das ist so eine gute Idee, und deswegen ist ein Teil meiner Übersetzung der Wissenschaft, die wir erzeugen, eben unter die Leute gehen und sprechen darüber, was wir sehen und was das mit uns zu tun hat, wie wir schützen könnten, wie wir besser in eine nachhaltige Welt kämen, und auch Fragen zu stellen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Element meines Berufes und auch meines Seins, das Wissen möglichst umgehend zu teilen, was wir aus den Meeren bekommen.
Und das machst du ausgesprochen erfolgreich. Ich erwähne jetzt gar nicht die vielen Preise, die du gewonnen hast, gerade, glaube ich, letztes Jahr. Nein, wir können sie auch alle runterbeten, nein, dann brauchen wir ein bisschen Zeit. Aber du hast gerade letztes Jahr einen großen Preis gekriegt. Und es gibt eine Barbie-Puppe, Meeresforscherin Antje Boetius. Auf welche Auszeichnung bist du stolzer?
Die gehören alle zusammen. Diese Barbie-Sache ist ein bisschen witzig, weil ich habe zugestimmt, ein Projekt zu machen für Mädchen. Dream Gap heißt das. Und das hat Mattel gesponsert. Und da war so ein bisschen das Thema, was für Berufe gibt es, mit denen junge Menschen, Kinder spielend was lernen können, was anfangen können sollten. Und da waren wir viel im Austausch darüber, dass es eben eine ganze Serie von Barbies geben sollten. Die sind Meeresforscherin, Taucherin, Entdeckerin, Polarforscherin und so weiter. Das gehörte zur Serie, wo es auch Astronautinnen gab und Naturschützerinnen und sowas. Und das habe ich gerne gemacht und da bin ich gerne auch aufgetreten. Wir haben ein bisschen gelacht, weil ich aufgewachsen bin in einem Haushalt, wo so etwas wie ein Plastik-Barbie-Puppe mit diesen ausgeprägten Körpermerkmalen gar nicht willkommen war. Ich mochte aber so gerne mit Barbies spielen. Da bin ich immer zu meiner damals besten Schulfreundin Kerstin Müller und die hatte eine ganze Sammlung von Barbies und Kens und wir haben damit einfach ganz viel gespielt. Und jetzt habe ich mit meiner Mutter auch darüber gesprochen. Ich habe ja dann sogar als Preis eine personifizierte Barbie bekommen, also eine, die aussieht wie ich und so ein Avi-Polarforschungsanzug trägt, die kann man nicht kaufen, das ist wie so ein Geschenk eben. Und als die Veranstaltung war von Mattel, diesen Preis zu übergeben, da waren ganz viele Frauen aus Kunst und Kultur und Fernsehen und wir haben festgestellt, wir alle kommen aus einer Generation, wo unsere Mütter uns nicht erlaubt haben, mit den Barbies zu spielen, weil sie das als Objektifizierung der Frau verstanden haben, große Titten und schmale Taille und sonst wie was, lange Beine. Und wir haben aber gewusst, dass wir als Kinder da absolut cool mit sind und diese plastifizierten Alien-Puppen zwar Erwachsene für uns sind, die Berufe annehmen, die man anziehen und ausziehen kann, aber sie waren für uns ja überhaupt nicht irgendwie ein Modell, nachdem wir uns gestreckt haben, unsere Körper zu verändern und all das, was da zu denken war, das war gar nicht unser Thema, überhaupt nicht.
Aber ich finde es interessant, wie das funktioniert, dass man Denkmuster auch durchbrechen kann und genau, was anderes draufsetzen kann. Ja.
Und die Erwachsenen müssen immer furchtbar aufpassen, was wir in die Kinder reinprojizieren, die ja immer in einem anderen Kontext auch groß werden. Und das war dann für mich interessant mit diesem Barbie. Das war ja alles, bevor dieser Film rausgekommen ist und dann nochmal ein richtiger Hype entstanden ist. Aber dieses Event werde ich nicht vergessen, weil wir alle diese Geschichten rund um die Barbies hatten und die eigentliche Geschichte, warum diese Puppe auch so einen Erfolgszug gemacht hat, eigentlich eine sehr feministische ist. Es war eine polnische Auswanderin, die nichts hatte, die in Amerika Mattel aufgebaut hat. Und sie hat gesehen, dass Kinder in Amerika immer nur mit Babypuppen spielen. Also das war ein Programm, Mädchen sozusagen einzustimmen auf ihre Rolle als Mutter. Deswegen gab es nur Babypuppen. Und deswegen hat sie gesagt, es geht ja gar nicht. Mädchen müssen lernen, dass es Berufe gibt und sie müssen Fantasie entwickeln gegenüber Berufe. Und so ist die Barbie entstanden, im Grunde als ein feministisches Projekt, Dream Gap, nämlich die Traumlücke zu füllen bei jungen Frauen, bei Mädchen, die sich gar nicht vorstellen können. Sie könnten auch Feuerwehrmann werden oder Lokomotivführer oder Baggerfahrer. Und jetzt ist es eben so weit, dass die Berufsvielfalt der Barbies immer größer wird.
Ja, super. Ein kleiner Ausflug in die Barbie-Welt. Kommen wir nochmal zurück auf die Wissenschaftskommunikation, wofür du ja auch wirklich stehst, wofür du auch vielfach ausgezeichnet worden bist. Ist das eigentlich in deinem Umfeld unumstritten? Man kann sich auch vorstellen, es gibt so Leute, die sagen, dafür habe ich gar keine Zeit. Also ich bin hier mit meinen Forschungsobjekten voll ausgelastet.
Ja, also da gibt es die ganze Bandbreite. Der Respekt, der da ist, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Öffentlichkeit zu treten und von der Forschung, vom Prozess und den Entdeckungen zu erzählen, der ist heute schon ein ganz anderer, als es noch vor 20 Jahren war. Ich werde nie vergessen, wie ich mal bei einer Veranstaltung war, wo ein Institutsleiter zum anderen gesagt hat, diesen Menschen können wir nicht einstellen, der war schon mal in einer Talkshow. Das ist so lustig. Damals fand ich das interessant und erstaunlich. Und diese Idee, dass Wissenschaft am besten im Ruhe- und im Elfenbeinturm stattfindet, ist ja mehrfach durchbrochen. Es ist ja gar nicht mehr so. Also natürlich braucht Wissenschaft Ruhe. Der Forschungsprozess darf auch mal total scheitern. Der kann auch gegen die Wand laufen, kann auch sozusagen im Aushandlungsprozess mit der Gesellschaft stecken bleiben. Dinge, die man erforschen will, werden verboten. Dann dauert es eine Weile, bis man woanders weitermacht. Also das ist ja alles wichtig und richtig, dass Forschung ganz viel Kraft und Ruhe braucht und die Menschen auch Kraft und Ruhe brauchen und Sicherheiten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass nicht viele von denen, die im Forschungsprozess stecken, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, einfach so voll von Ideen und kreativen Prozess sind, dass das Ventil aufgehen können muss und sie das alles teilen mit anderen Menschen. Und das beides zusammen macht eben Wissenschaft aus.
Ja, und das machst du wirklich furios. Du bist ja auch Mitglied in diesem Wissenschaft im Dialog. Die haben doch von Bremen ausgehend übrigens dieses Wissenschaftsschiff auf die Flüsse geschickt. Das ist mittlerweile ja auch bis nach Österreich und in die Schweiz vorgedrungen. Und da geht es auch darum, sozusagen an diesen Schnittstellen Literatur, Kunst und Wissenschaft zu arbeiten. Und das ist echt ein Erfolgsprojekt. Von Bremen aus gestartet.
Absolut. Also sagen wir mal, der Mensch, der Bremen als Wissenschaftskommunikationsstadt überhaupt gesetzt hat, das war ja Gerold Wefer, der Meeresforscher hier, der auch die Tiefseeforschung, die Tiefseerobotik hier nach Deutschland gebracht hat. Dem durfte ich zugucken. Der war sozusagen auch Mentor von mir und Lehrmeister. Und der war der Vorsitzende vom Lenkungsausschuss Wissenschaft im Dialog, eine Vereinigung aller Wissenschaftsorganisationen, um eben Perspektive, eine Strategie zu haben, wie bringen wir das Wissen unter die Leute, wo sind da die Grenzen, wie funktioniert das? Und das habe ich damals von ihm übernommen und das war sehr gut, hat mir viel beigebracht, weil wir dort Programme entwickeln. Was muss die Wissenschaft eigentlich teilen? Wie hält man auch schwierige, konfliktreiche Debatten aus? Wie fasziniert man? Wie bringt man Sachen an junge Leute? Wie stärkt man auch eben die Vielfalt von Techniken, die es gibt, um Wissen zu teilen? Und ganz viele Dinge, auch natürlich jetzt nach Corona gab es ja auch viele Aufgaben, wie zum Beispiel, wie schützt man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mal sichtbar geworden sind vor Attacken und Hassmails. Also es gibt alles Mögliche, was wir da besprechen. Jetzt bin ich da nicht mehr Lenkungsausschussvorsitzende. Das hat sich auch verändert, Wissenschaft im Dialog. Aber ich bin weiter in verschiedenen Organisationen, wo wir uns damit beschäftigen, in welcher Art und Weise kann die Wissenschaft und die Gesellschaft profitieren dadurch, dass wir Wissen teilen? Und wie gelingt das mit dem hohen Anspruch, dass es eben faktenbasiert sein muss, dass es aber auch vielfältig und bunt und kreativ sein kann? Und mein Lieblingsfestival, wo ich sozusagen das Wissenschaftsgesicht bin, ist Silbersalz Filmfestival, Wissenschaftsfilmfestival in Halle. Einmal im Jahr wird dort Wissen und Erkenntnis gefeiert und auch mit Fernsehen, mit Medien aller Arten zusammen darüber gesprochen, was die Wissenschaft für Stories hat, wo eben zwischen dem gerade erfundenen, beobachteten, ganze große Geschichten eigentlich auch dazu dienen, fiktiv oder im Documentary dann gezeigt zu werden.
Bremen ist jetzt City of Literature, seit kurzem geworden. Von Bremen ausgehend ist auch die Wissenschaft, gerade die Meeresforschung, in die Welt gelangt und zu hohem Ansehen gekommen. Kannst du dir vorstellen, auch für die City of Literature mit der Meeresforschung was beizutragen?
Unbedingt, da würde ich sehr gerne was beitragen. Wir sind eine ganze Gruppe von, wir nennen uns manchmal eine Bande sozusagen, von Menschen, die so gerne mit Freude und Liebe über die Natur sprechen. Und wir möchten manchmal nicht immer nur sagen, alles wird schlecht, alles geht kaputt, alles ist schon kaputt, alles ist schmutzig und so weiter, sondern verschiedene Künstler, DJs, Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Autoren, haben eine Idee, wie man so voller Freude, positiv und im Feiergeist über die Schönheit der Natur sprechen kann, dass man Menschen bezaubern kann und dass wir mal immer aus diesem schrecklichen, dunklen Loch, alles ist kaputt, rauskommen. Und die würde ich gerne aktivieren. Welche davon? Ich bin ein totaler Fan von der Nature-Writerin Judith Schalansky. Ich würde wahnsinnig gerne mit Judith zum Beispiel eine Veranstaltung machen, um über diese unfassbare, bezaubernde Natur sprechen zu können.
Da bleiben wir dabei. Und wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, Antje, dass du Zeit für uns hattest. Ja, und weiter so mit der Kommunikation und der Wissenschaft.
Dankeschön. Bis bald.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.